Gratuliere, du kannst ohne Druck leben. Die Situation war ziemlich unangenehm. Ich hatte eben mein Leben Jesus Christus übereignet und nun wurde ich von einem Klassenkameraden ständig tyrannisiert. Ich habe versucht, irgendwie nach den Prinzipien Jesu zu leben, nach seinem Maßstab, von dem wir gerade eben hier gehört haben. Glücklich zu preisen sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde besitzen. Und so habe ich versucht, sanftmütig und freundlich zu sein und keine Gewalt anzuwenden. Also habe ich nicht reagiert und ich habe alles über mich ergehen lassen. Aber ist das wirklich sanftmütig? Sind Christen die geborenen Waschlappen, die Schuhabtreter der Nation? Ist dieser Satz Jesu hier ein Aufruf zu Gewaltverzicht? Wie viele Leute übrigens glauben, auch eine ganze Reihe von Christen, Aufruf zu Pazifismus. Heißt das, dass wir als Christen die Hitlers und die Putins ranlassen und zu allem Unrecht schweigen und es damit de facto unterstützen? Viele Leute haben sich zu Recht gegen so eine Art von Christentum ausgesprochen. Es gibt eine ganz bekannte Persönlichkeit im letzten Jahrhundert, deutscher Pastor, der im Dritten Reich aufgestanden ist und auch sein Leben dafür gelassen hat, Dietrich Bonhoeffer. Er war ein evangelischer, lutherischer Pastor und gerade in der lutherischen Kirche ist es sehr stark verbreitet gewesen, dass man als guter Christ dem Staat untertan ist und alles entsprechend akzeptiert. Bonhoeffer hat viele, viele Jahre theologisch daran gerungen, und sie gefragt, was ist der richtige Weg für mich als Christ? Es gibt eine ganze Menge, die nicht gerungen haben, denen das egal gewesen ist. Aber er war sicherlich an der Stelle anders. Die Neues Leben Bibel übersetzt diesen Vers so, Gott segnet die Freundlichen und die Bescheidenen, also die Sanftmütigen, denn ihnen wird die ganze Erde gehören. Worum geht es hier eigentlich, Jesus? Und wie sollen wir mit Druck umgehen als Christen, wenn uns entgegengebracht wird? Ich denke, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen kann. Die eine Möglichkeit ist, du kannst Druck leugnen. Du kannst Druck leugnen. Deswegen zunächst mal die Frage, was ist das eigentlich, Sanftmut? Sanftmut ist nicht, was der Islam Kismet nennt. Also, dass ich so eine Maschine Gottes bin, ein Spielzeug Allahs. Alles ist entsprechend bestimmt für mich. Es ist auch nicht das, was die Hindus Karma nennen, also das, was mir auf die Stirn geschrieben ist. Übrigens ein herausragendes System, wie man aus religiösen Gründen riesige Massen von Menschen unterdrücken und ausbeuten kann. Es ist auch nicht das, was die römische Stoa, diese philosophische Richtung, gelehrt hat. Übrigens eine ganze Reihe von Christen haben gedacht, das wäre es. Die hat gesagt, das ist unerschütterliche Ruhe, dass uns wirklich nichts durcheinander bringt. Eine kalte Unempfindlichkeit für all das, was auf uns zukommt. Manche haben das auch gesehen als Fatalismus. Das wurde vor allen Dingen den reformierten Christen vorgeworfen, weil sie an die Prädestination, also an die Vorherbestimmung glauben und dann sagen, ja, ist eben für mich so vorherbestimmt. Es gibt natürlich auch welche, das ist mehr so unsere Richtung, die so superheilig sind, die immer freundlich lächeln, ganz egal was passiert und alles runterschlucken und innerlich kochen. Das Problem ist übrigens, dass es leicht platzen kann. Die Folge von so etwas ist, dass man Magengeschwüre bekommt. Und es gibt, traurig, aber es ist wahr, eine ganze Menge Christen, die versucht haben, so Sanftmut zu leben und am Schluss zusammengebrochen sind. Wenn das alles nicht Sanftmut ist, was ist dann Sanftmut? Sanftmut ist das Gegenteil zu Spannung und zu Druck und zu Stress, die uns unterjochen. Etwas, wo ich auf mich und auf meine Möglichkeiten setze, wo ich letztlich selber Gott spiele. Das ist das Gegenteil von Sanftmut. Und vielleicht ist die Frage durchaus mal richtig und berechtigt, dass wir uns fragen, wo lassen wir uns unter Druck setzen? Wo lassen wir uns unter Druck setzen durch unser Image, unter Druck setzen durch Erfolg oder Misserfolg, durch beides kann man sich unter Druck setzen. Wo lassen wir uns unter Druck setzen, weil wir uns missverstanden fühlen? Wo setzen wir auf andere statt auf Jesus Christus? Auf unsere Mitchristen, natürlich sollen wir mit denen eine gute Gemeinschaft haben, aber wo setzen wir in erster Linie auf die, auf unsere Familie, auf unsere Freunde, auf unsere Vorgesetzte? All das ist eigentlich nicht das, was Sanftmut ist. Was ist Sanftmut denn tatsächlich? Es bedeutet, dass ich auf Gott vertraue, dass ich zufrieden bin mit Gott. In den Sprüchen heißt es mal im Kapitel 3, im 5. und 6. Vers, verlass dich nicht auf deinen Verstand. Setz dein Vertrauen ganz auf den Herrn. Denk an ihn in allem, was du tust. Er wird dir den richtigen Weg zeigen. Wunderbarer Hinweis. Sanftmütig können wir deswegen sein, weil Gott für die Armen da ist, weil er einsteht für die Rechtlosen, wie es im Alten Testament und auch im Neuen immer wieder steht. Sanftmütig können wir sein, weil bei ihm Hilfe ist, weil wir, wie es hier heißt, einmal die Erde besitzen. Hört sich für uns vielleicht ein bisschen seltsam an, die werden die Erde besitzen. Da muss man den jüdischen Hintergrund sehen, in dem Jesus diesen Satz genannt hat. Und im jüdischen Hintergrund ist ja ein besonderes Kennzeichen des Segens Gottes, dass sie dieses Erbteil, dieses Land bekommen haben. Und das ist hier der Hintergrund dafür. Das griechische Wort, das hier im Neuen Testament benutzt wird, ist ein Wort, das benutzt wird eigentlich für ein gezähmtes Tier. Ein Tier, das sich leiten und kontrollieren lässt. Also das meint Jesus offensichtlich mit Sanftmut. Im Matthäus-Evangelium, ein paar Kapitel weiter, sagt Jesus, nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Sanftmütig bedeutet also, dass wir von Jesus Christus lernen, dass wir selbst geduldig und genügsam werden, dass wir freundlich werden, dass wir mild sind zu anderen, auch wenn es eigentlich keinen Grund dazu gibt. Nett und freundlich zu sein, wenn die Leute freundlich zu uns sind, das ist kein großes Kunststück. Sanftmütig bedeutet, dass ich die Eigenschaften Jesu darstelle, gerade in solchen Situationen, wo es eigentlich keinen Grund gibt. Mein erster Punkt ist deshalb, du kannst Druck oder Stress leugnen. Das Ergebnis davon ist, dass man früher oder später zusammenbricht. Sanftmut heißt, auf Gottes Plan zu setzen, auf seinen guten Plan für uns zu vertrauen und in ihm zu ruhen. Das ist möglich. Es ist möglich, weil Gott es zusagt. Im Alten Testament, im Jesaja-Buch, im Kapitel 28, Vers 29, wird das so zusammengefasst. Gottes Pläne sind zum Staunen und er weiß genau, wie er sie zum Ziel führt. Er weiß genau, wie er sie zum Ziel führt. Kannst Druck leugnen. Man kann aber auch zweitens Druck lösen. Du kannst Druck lösen. Da geht es nicht nur darum, was das jetzt ist, sondern wie übe ich Sanftmut? Wie setze ich das um in meinem Leben? Man kann das dadurch tun, dass man über Druck entweder lernt oder dass man drüber lacht. In den Psalmen, ich muss ein bisschen blättern, wird da sehr viel drüber gesprochen. Im 37. Psalm vor allen Dingen, da heißt es, überlass dich ruhig dem Herrn und warte, bis er eingreift. Warte, bis er eingreift. Ruhig und gelassen sollen wir bleiben. Das ist zunächst mal natürlich jetzt nur ein Befehl, ein Hinweis darauf, wie wir uns verhalten sollen. Aber wir haben allen Grund dazu, das zu tun. Und Paulus gibt uns diesen Grund an im Römerbrief im 8. Kapitel, ein Vers, den sicherlich viele auswendig können. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten mitwirken. Was für eine großartige Zusage. Dann ist tatsächlich möglich, ruhig und gelassen zu bleiben, bis Gott eingreift. Ja, im Neuen Testament gibt es sogar Stellen, die da noch ein bisschen weitergehen. Nicht einfach nur ruhig und gelassen bleiben. Der Jakobus schreibt in seinem Brief im 1. Kapitel im 2. Vers, seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Ich weiß nicht, wie viele von euch Prüfungen schon als einen Grund zur Freude angesehen haben. Also normalerweise bin ich nicht unbedingt begeistert davon, wenn da Schwierigkeiten und Probleme kommen. Aber Jakobus war offensichtlich der Überzeugung, dass das ein Grund zur Freude ist. Das heißt, Druck kann dazu führen, dass wir Freude wählen. Was für eine tolle Sache. Wie übe ich Sanftmut? Ich kann den Druck leiden oder ich kann davon lernen. Nochmal zurück zu dem Psalm 37. Da heißt es in der Fortführung von diesem Vers 7, gerade nicht in Zorn über den, der auf seinem bösen Weg auch noch Erfolg hat, über einen Menschen, der seine finsteren Pläne in die Tat umsetzt. Sag dich los vom Zorn, leg deine Wut ab. Das heißt, dass der Psalmist vorschlägt, dass wir gerade dann, wenn es schlimm ist, dass wir uns nicht aufregen und ausflippen. Mir wäre es lieber, wenn der Vers nicht in der Bibel wäre. Ich flippe manchmal zu schnell aus, zumindest glaubt meine Frau das. Und wahrscheinlich hat sie recht. Aber so ist es. Der Psalmist ermutigt uns, nicht so zu handeln. Wieso können wir das? Im Hebräerbrief wird das so unterstrichen. Wen der Herr liebt, das ist Hebräer 12 im 6. Vers, den erzieht er mit der nötigen Strenge. Jeden, den er als seinen Sohn annimmt, lässt er auch seine strafende Hand spüren. Wenn ihr also Nöte durchmachen müsst, dann seht darin Gottes Absicht, euch zu erziehen. Er macht es mit euch wie ein Vater mit seinen Kindern. Was für eine Aussage. Nicht ganz einfach, also ich kann mich erinnern, wenn ich mal eine Tracht bekommen habe, ist es nicht so gewesen, dass ich dann Halleluja gerufen habe. Obwohl ich einen bekannten Freund habe, da hat der kleine Junge nicht gefunkt. Und dann hat ihn die Mutter genommen, dann wollten wir ein paar, das könnte man damals noch hinten drauf geben. Und dann hat der Kleine gerufen, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Und dann musste die Mutter so lachen, dass sie ihn nicht mehr verprügeln konnte. Aber es gibt tatsächlich eine Bibelstelle, die so etwas Ähnliches sagt. Nämlich Epheserbrief, Kapitel 5, Vers 20. Da heißt es, sagt Dank alle Zeit und für alles. Dank sagen alle Zeit und für alles. Wenn wir das tun, dann können wir tatsächlich von Druck lernen. Dann wird es plötzlich anders. Wenn wir gerade auch in solchen Situationen sagen, Herr, und ich habe das tatsächlich schon gemacht und mache das hin und wieder, er hat gesagt, auch wenn ich es mit knirschenden Zähnen mache, du hast gesagt, ich soll für alles Dank sagen und deswegen sage ich auch für diese bescheuerte Situation Dankeschön. Und wisst ihr, was ich festgestellt habe? Wenn ich das getan habe, dann hat sich zunächst mal meine Haltung zu der Situation ziemlich schnell verändert. Und in den allermeisten, wenn nicht allen Fällen, ist es so gewesen, dass sich auch die Situation verändert hat. Denn Gott gibt nicht nur einen Hinweis, um uns damit auszunützen, sondern um uns zu helfen. Sagt Dank alle Zeit und für alles. Wir können über Druck lernen oder wir können darüber lachen. Wir können über einen Druck leiden oder davon lernen. Und wir können bei Druck lahmen oder wir können laufen. In dem gleichen Psalm, den wir schon gelesen haben, da heißt, geht's dann weiter. Sag dich los vom Zorn, leg deine Wut ab, hatte ich vorher schon erwähnt. Lass dich von deiner Entrüstung nicht beherrschen. Es führt nur zum Bösen. Nicht verbittern, sondern so eine Situation als Kraftquelle nützen. Können wir das tatsächlich? Ja, wir können das. Im 2. Korintherbrief spricht Paulus von so einer Situation, wo er in großen Schwierigkeiten war. Er sagt, ich habe den Herrn immer und immer wieder gebeten, dass er das ändert. Und seine Antwort an mich war, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft kommt in der Schwachheit zur Vollendung. Gerade solche Situationen können eine Kraftquelle werden in unserem Leben, so wie das im Philipperbrief vorgeschlagen ist. Da schreibt Paulus, und noch etwas, Geschwister, richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert, gerecht, rein und unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Haltet euch bei allem, was ihr tut, an die Botschaft, die euch verkündigt worden ist. Wir können das, was uns entgegenkommt, positiv füllen durch die Kraft Gottes. Eigentlich das, was hier vorgeschlagen wird oder genannt wird von Jesus, glückselig sind die Sanftmütigen, das ist, wenn wir den Paulus nachlesen, eine Frucht des Geistes Gottes. Im Galaterbrief im 5. Kapitel wird davon gesprochen, Vers 22 und 23, da werden verschiedene Dinge genannt, Glaube, Liebe und so weiter. Und dann heißt es am Schluss Sanftmut und Selbstbeherrschung als Frucht des Geistes Gottes. Im Alten Testament wird von einem Mann gesprochen, den wahrscheinlich kaum jemand als ein Vorbild für Sanftmut ansehen würde. Es war ein Mann, der sich so furchtbar aufgeregt hat, dass er einen anderen totgeschlagen hat. Und dann ist er abgehauen in die Wüste. Zweite Buch Mose, könnt ihr das lesen. Das war der Mose. Eine Reihe von Kapiteln später wird von Mose im vierten Buch Mose, Kapitel 12, Vers 3 gesagt, Mose war sanftmütig, der demütigste Mensch auf Erden. Das war er nicht vom ersten Tag an. Aber Gott ist in der Lage, Menschen total zu verändern. Und das ist deswegen möglich, weil Sanftmut ein Geschenk ist und nicht etwas, das wir produzieren müssen. Eine kontrollierte Energie, das ist das, wenn das dieses alte, der alte Begriff Joch benutzt wird. Dadurch wird ja das Gespann, das unter dem Joch ist, nicht plötzlich kraftlos, sondern die Energie, die da ist, wird kontrolliert und wirkt durch uns. Und das möchte Jesus machen durch Sanftmut in unserem Leben. Du kannst Druck leugnen, du kannst Druck lösen und du kannst noch einen Schritt weiter gehen. Du kannst Druck lieben, du kannst Druck lieben. Eine Frage, die heute viele Leute stellen, ist, was bringt mir das? Also stellen wir die mal, was bringt mir Sanftmut? Dieser Vers hier, diese sogenannte Seligpreisung, ist eigentlich ein reines Zitat. Wir haben ja schon mehrmals zurückgegriffen auf diesen 37. Psalm und dieser Vers stammt wortwörtlich aus dem 37. Psalm. Da heißt es, die Friedfertigen oder die Sanftmütigen, Vers 11, werden das Land als Besitz erhalten. Jesus hat also an dieser Stelle einfach etwas aus dem Alten Testament zitiert. Die Armen, die Sanftmütigen, diejenigen, die auf Gott setzen, die werden erben. Nun wissen wir das, wenn wir ein bisschen die Bibel kennen, dass das Neue Testament, dass Jesus immer wieder davon spricht, dass diejenigen, die ihm nachfolgen, dass die Erben sind, Miterben mit Jesus Christus. Im Römerbrief im 8. Kapitel wird davon zum Beispiel gesprochen. Da heißt es im 17. Vers, wenn wir Kinder Gottes sind, dann sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben mit Christus. Dazu gehört allerdings, der Vers hat mir nie gefallen, dieser zweite Teil, dass wir jetzt mit ihm leiden. Dann werden wir auch in seiner Herrlichkeit teilhaben. Und dann kommt ein irrsinniger Vers. Dann schreibt Paulus, im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der er uns teilhaben lässt. Was dieser Vers sagt, ist, weißt du was? Druck, das kann deine Schwachstelle sein oder es kann ein Schmieröl sein. Es kann dazu dienen, dass du wirklich das wirst, was Gott haben möchte. Und es liegt an dir. Wir können uns darüber freuen, wie Gott handelt, wenn wir sehen, dass der Druck, so wird es von der guten Nachricht und von der Basisbibel übersetzt, dass der Druck, unter dem wir leben, in keinem Verhältnis steht zu der Herrlichkeit, die Gott uns schenken wird. Das ist eine großartige Aussage. Für jeden Augenblick, für jeden Tag. Der Druck, den wir jetzt erleben, steht in keinem Verhältnis zu der Herrlichkeit, die wir einmal erleben werden. Die Entscheidung, wie du das nimmst, die Entscheidung, ob das dir wirklich etwas bringt, die liegt an dir. Hört sich vielleicht schwierig an, aber es ist erheblich einfacher, als es sich anhört. Wir leben in einer ziemlich hektischen Welt, in einer Welt, wo sehr viel Druck da ist. Ich bin immer wieder erschüttert, wenn ich lese, dass selbst relativ junge Leute schon unter, wie man so schön neudeutsch sagt, unter Burnout leben. Also, dass sie einfach zusammengebrochen, emotional zusammengebrochen sind, körperlich zusammengebrochen sind. Jesus ist uns ein Vorbild. Und ich komme nochmal zurück auf diesen Vers, den wir vorher schon gesehen haben, wo Jesus sagt, nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Und dann kommt eine Begründung, die ich vorher nicht gelesen habe. Denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht. Und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Das ist so, weil Jesus Christus sie mit uns trägt. Er schenkt uns Ruhe. Das, was er uns gibt, das drückt nicht, sondern ist tatsächlich leicht. Du kannst Druck lieben. Jesus schenkt dir ein bleibendes Erbe. Das hat er zugesagt. Und er verwandelt ja schon jetzt Stolpersteine in Treppenstufen. Und das Großartige ist, es ist nicht nur was für dich, denn durch dich kann Jesus zur frischen Quelle für eine durstige Umwelt um dich herum werden. Und das wünsche ich dir, dass das tatsächlich geschieht in den Tagen, die vor uns liegen und an diesem Wochenende. Wir wollen miteinander beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir unter Druck nicht zusammenbrechen müssen, sondern dass all das, was jetzt geschieht, in gar keinem Verhältnis steht zu der Herrlichkeit, die du uns schenken möchtest. Danke, dass du uns nahe bist. Danke, dass du mitträgst. Danke, dass du uns hilfst, auch anderen zu dienen und ihnen etwas weiterzugeben von deiner Liebe und von deiner Kraft. Wir loben und preisen dich, Herr, dass du besonders bei denen bist, die besonders angefochten sind, diejenigen, die besonders niedergeschlagen sind, die deine Hilfe besonders brauchen. Lass du sie erfahren, dass du ein wunderbarer Herr bist, der uns hilft, der uns heilt, der uns seine Kraft schenkt und uns zu Boten seiner Liebe macht. Wir danken dir dafür, Herr Jesus. Amen.